Herzlich willkommen bei 10, 2, 4. Willkommen zurück aus der
Sommerpause.
2023 ist es mittlerweile. Wir haben uns mal ein bisschen länger relaxed, unsere Gliedmaßen gestreckt. Aber wir sind wieder am Start, heute mit Paul.
Hallo.
Und Louis ist auch live zugeschaltet. Hallo Louis.
Einen wunderschönen guten Abend. Frohes 2023.
Frohes 2023. Wie bei jedem Jahresanfang die gleiche Frage. Bis zu welchem Tag darf man sich gegenseitig ein frohes neues Jahr wünschen? Ist der 22. Januar, an dem wir heute aufnehmen, ich weiß, ihr werdet es wahrscheinlich erst im Februar hören, ist es noch der Tag, an dem man das machen darf?
Also ich wurde gestern von jemandem, der mir relativ nahe steht, mit frohes neues Jahr begrüßt.
Und du warst entrüstet.
Es war Luis. Und ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich dazu was sage. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich habe einfach keine Lust. Es ist mir einfach zu, es ist es nicht wert. Also von mir aus, Johannes, wenn du im April noch sagst, frohes Neues, ich werde dich nicht aufhalten.
Vielleicht ist es so ein Auf und Ab, ne? Vielleicht ist es so ein Moment, wo man dann sagt, frohes neues Jahr. Dann kommt der Moment, wo man sagt, ey, jetzt kannst du es nicht mehr sagen. Und dann geht es wieder runter, so, okay, also wenn du jetzt so ein bisschen so ein Dad-Joke machen willst im April, also wir haben uns ja, also brauchst du ja, müssen wir ja mittlerweile auch. Ja, ja. Wir haben lange nicht mehr gesehen, ist so ein bisschen so, oh, fuck off, Alter. Da habe ich mich vor. Ist es ein bisschen so das?
Es kann gibt, schon sein.
Gibt es eigentlich nur quasi genauso, wie es eine Phase im Jahr gibt, wo man sich darüber freut, frohes neues Jahr zu hören, nur eine kleine Phase gibt, wo man es scheiße findet und dann Rest des Jahres ist es eigentlich egal?
Ja.
Ist es nicht... Bereich. Aber jetzt so, wenn wir das jetzt nur aus der Höflichkeitssicht betrachten, dann wünsche ich doch allen Leuten ein frohes neues Jahr, die ich in diesem Jahr dann noch nicht gesehen oder gesprochen habe.
Aber wann hörst du auf damit? Du sagst doch nicht, wenn du jetzt im Juni deinen Zahnarzt anrufst, sagst, ach übrigens, auch frohes neues Jahr an Sie. Wir haben uns ja dieses Jahr noch gar nicht gesprochen. Sind Sie gut reingerutscht? Das macht ja nicht.
Also aber mit meinem Zahnarzt verbindet mich jetzt kein freundschaftliches Verhältnis wie mit Paul.
Okay, krass.
Also würde ich jetzt...
Schade für deinen Zahnarzt.
Schade, dass wir so spät aufnehmen. Sonst könnte ich sie jetzt hier anrufen und nachfragen.
Hm. Ich am Sonntag. Ich habe nächste Woche wieder einen Zahnarzttermin und das ist quasi jetzt die Continuation of a long Story. Und ich habe, glaube ich, eine längere... also ich habe nicht so viel Pause gemacht zwischen den letzten beiden Podcasts, zwischen den letzten beiden Zahnarztbesuchen, aber das war jetzt schon ein Monat und ich habe es fast ein bisschen... hat was gefehlt im Leben. Aber
dann hast du ja die Möglichkeit für eine Feldstudie. Also geh, wenn du zum Zahnarzt, zur Zahnärztin gehst, sag doch mal, hey,
frohes Neues.
Ist es noch cool? Frohes Neues. Gut reingerutscht.
Ich habe mit einem dritten Zahnarzt. Ich habe ja quasi bei diesem Zahnarzt, bei dieser Praxis angefangen habe quasi einen Zahnarzt vorgesetzt bekommen, der hat dann irgendwie losgelegt und eines Tages habe ich einen anderen Zahnarzt vorgesetzt bekommen und der hat mir dann gesagt so, ja, der Herr, was weiß ich auch immer, der ist nicht mehr bei uns, aber machen Sie sich keine Sorgen, es ist eine gute Behandlung. Und dann hat er da irgendwie relativ verwirrt versucht, das irgendwie hinzukriegen, zu verstehen, was der Kollege vorher geplant hatte. Mhm. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich musste eben erst mehr erklären. Mhm. Und er war aber super motiviert, nur um dann quasi, ich würde sagen, zwei Monate später oder so, da komme ich dann dahin und dann war so, ja, der Herr bla bla bla, der ist auch nicht mehr bei uns, sie sind jetzt bei der Frau bla bla bla.
Okay, ist okay, klingt alles super unseriös, ehrlich gesagt.
Nee, war sehr seriös, also war überhaupt nicht dramatisch und ich finde die auch immer sympathischer. Also ich fand den ersten eigentlich nicht so sympathisch, den zweiten etwas sympathischer und die jetzige fand ich sehr sympathisch. Also ich habe mich eigentlich hochgearbeitet, zahnarztmäßig.
Aber das ist super verwirrend. Ich hatte das auch mal. Ich war lange, eigentlich seit der Schulzeit war ich bei einer Kieferorthopädin in Behandlung, weil ich wirklich eine sehr, sehr schiefe Zähne hatte. Und ich hatte gefühlt sämtliche technischen neuen Errungenschaften hat diese Kieferorthopädin mit mir ausprobiert. Mhm. Frau Dr. Janitschak, Grüße. Schon längst im Ruhestand.
Und was wohlverdienter
Ruhestand. Absolut, davon gehe ich aus. Das war eine sehr interessante Ärztin, weil sie hatte so ihre Lieblingspatientin. Aha. Oder Patienten. Und, manche hat sie halt richtig scheiße gefunden, die hat sie immer angeschrien und mich mochte sie. Nur so lange, bis ich die feste Spange hatte und die nicht regelmäßig geputzt habe, dann gab es auch Ärger. Aber das richtig Verwirrendste war, ich habe bis heute habe ich hier so einen komischen Bogen an der Innenseite von den Zähnen, das nennt sich Retainer, damit
ja,
bleiben,
ja, ja,
die Zähne bleiben damit in der
Position. Habe ich auch so einen Fall in der Familie hier.
Ja. Und der ist irgendwann mal kaputt gegangen und dann bin ich wieder in die Praxis gegangen und die hieß auch noch genauso, Praxis Dr. Janicak, bla bla bla, Treptow Park da in der Nähe, bla. Gehe ich dahin, begrüßt mich eine komplett andere Frau, die super jung, also super jung ist im Vergleich zu Frau Janicak, also no offense, aber ist halt so. Und die begrüßt mich halt auch genauso, als würde ich sie schon ewig kennen. So als hätte sie mich quasi von damals auch schon in Behandlung gehabt. Und ich habe mich den ganzen Besuch nicht getraut zu fragen, ob ich gerade hier bei versteckter Kamera bin oder irgendwas nicht verstehe.
Ja, das ist genau die Taktik. Deswegen haben die das so gemacht, deswegen haben die so getan, als wäre nie was gewesen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die PatientInnen nicht nachfragen, weil sie verwirrt sind, ist viel höher.
Und das ist so awkward, ist so.
Ja, also und damit ist es für die viel einfacher. Wir tun einfach so, als wäre nie was gewesen.
Einfach überrumpeln.
Ja. Ja, ich bin doch Frau Janicak, oder?
Genau, genau. Ich,
das ist super schwer auszusprechen.
Ja. Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, was sie haben. Gucken sie nicht so blöd. Und dann Mund auf. Und
ich habe für diesen Namen sehr viel bezahlt. Ich bin Frau Janicak.
Ja.
Und da gibt's dann so quasi so wie so eine Database, wo du bestehende Arztpraxennamen einfach kaufen kannst und dich dann auch als die ausgibst. Du kaufst Arztidentitäten.
Also du machst einen Witz darüber, aber das ist de facto, was passiert. Also Arztpraxen werden einfach verkauft. Ärzte in Ruhestand gehen, dann verkaufen die ihre Praxis mit den Stammkunden und allem drum und dran an den Nächsten und der Nächste muss dafür viel Ablöse bezahlen.
Ja, passiert jetzt.
Dass sie den Namen behalten haben, ist quasi ein bisschen weird, aber ja.
Passiert jetzt exakt auch bei einer anderen Ärztin, bei der ich in Behandlung bin, die geht auch in Ruhestand. Und da kommt jetzt dann ein Nachfolger und ich weiß noch nicht mal, wie der heißt. Bin ich auch gespannt. Ist auch irgendwie komisch, wenn dann so auch so Patienten einfach so abgetreten
werden. Der Hörer merkt 2023, wir sind auch alle ein bisschen älter geworden. Wir halten uns gern über unsere Ärzte.
es
so fängt es an. So fängt es an. Erstmal unterhält man sich nicht mal über die Wehwehchen, sondern erstmal unterhält man sich über die Praxen und wer
da gut ist.
Habt ihr eine gute Empfehlung für einen Orthopäden? Ich brauche unbedingt mal einen. Meiner ist nicht mehr so gut.
Oh, da Theorie, es gibt keine guten Orthopäden. Okay,
krass. Also, schau dann
alle. Steile These, Alter.
Also, wenn ihr Orthopäden seid und sagt, ihr seid gut, meldet euch doch mal. Aber
ja, wir schicken uns eine E-Mail. Ihr seid Nummer 1632.
Unser E-Mail-Postfach funktioniert wieder seit heute. Wenn ihr uns eine E-Mail geschickt habt, tut's mir leid. Aber ab jetzt reagiere ich besonders nett auf die E-Mails, wenn eine E-Mail kommt. Hallo @c24.org. Alle E-Mails sind willkommen. Also wirklich aber, alle.
Also jetzt mal vom Thema ärztlicher Ratschlag weg, weil lass es nicht dieser Podcast sein. Könnte ich wirklich euren Ratschlag gebrauchen? Mein Vater wird 60 Jahre alt. Und wie es sich so gehört, würde ich ihm gern was schenken. Aber was schenkt man denn zum 60. Geburtstag? Weil ich hab da Input bekommen, ich möchte aber über den Input nicht reden,
ja,
weil es zu Verwerfungen führen könnte.
Okay, krass.
Aber mich interessiert tatsächlich auch sowas, also, wie soll ich das formulieren? Nicht, dass es mir irgendwie, also es ist mir wichtig,
ja,
aber ich will Wichtigkeit und persönlichen Bezug nicht zwangsläufig mit Geld gleichsetzen müssen.
Ach so, ja.
Solchen Input habe ich aber auf eine Art bekommen. Nicht aus Oberflächlichkeit oder Böswilligkeit, aber
ist ein wichtiger. Jetzt können wir auch mal die Sau rauslassen.
Genau.
Jetzt können wir auch mal richtig auf die Kacke hauen. Und eine Kreuzfahrt spendieren.
Sind auch der Input kam auch von einer Person, die nicht in dem gleichen Mindset ist wie ich, würde ich sagen, so. Und ich würde den Input auch nicht annehmen, aber ich frage euch mal. Und wenn ihr sagt, ja doch, es ist der 60. Geburtstag, wenn es nicht mindestens fünfstellig ist, dann brauchst du das Geschenk gar nicht besorgen oder so. Weiß nicht.
Wow. Also du musst quasi deine Liebe in Geld wert.
Ja, genau. Das wäre meine Frage, ja. Und wenn, wie mache ich das am besten?
Oder musst du Geld wert aller Geschenke, die du jemals bekommen hast?
Oh ja.
Den musst du quasi jetzt zurückgeben. Jetzt ist der Zeitpunkt, um quasi dich wieder freizukaufen.
Ja.
Von all den. All
das
den
Ding Gedanken. Ist, dafür müsste ich, glaube ich, sogar meinen Vater anrufen und fragen, ob meine Lego-Autos noch da sind. Also, und wenn ja, dann kann er sie gleich behalten.
Also, ich frage mich gerade, ich war irgendwie noch nicht auf so wahnsinnig viel 60. Geburtstagen, überlege ich gerade. Also, es gibt ja so, also was ich so kenne, ist der Opa wird, also es gibt so Opa-Geburtstage. Mhm. Ich habe nicht so wahnsinnig viele von diesen Geburtstagen erlebt von meinen Großeltern. Mhm. Deswegen kann ich da nicht aus Erfahrung sprechen. Aber ich war auch Gast, wenn Opas von anderen Leuten quasi, so wenn ich der Cousin ja. war oder so. Ja. Was ja immer gut ankommt, so ab dem Alter, ist, wenn man so ein bisschen so diese bekannte Dia-Show oder der so ein kleines Event mit so Erinnerungen irgendwie. Die Frage ist aber, ob das mit 60 schon so ein, das hat mit 60, also Leute mit 60 sind ja die 60-Jährigen sind ja die neuen 30-Jährigen.
Ja, okay.
Und wenn man sowas macht, hat so fast so ein bisschen sowas, so ein Rückblick aufs Leben.
Ja.
Das ist vielleicht ein bisschen, ist ja jetzt nicht angebracht.
Ja.
Ist ja eher so der Hinausblick auf den wohlverdienten Urlaub,
ja.
Der bald irgendwann um die Ecke kommt.
Zumal das Problem dabei ist auch, dass ich bei sowas immer Brechreiz bekomme, wenn sowas passiert auf Geburtstagen. Mm. Und meine Eltern sind Fotokalender-Ultras.
Ah ja.
Also es gibt jedes Jahr Fotokalender für die gesamte Familie.
Ja, ja.
Und demzufolge würde ich mit so einer Dia-Show mit Erinnerungsfotos im Prinzip auch einfach nur ein Geschenk zurückschenken.
Mhm.
Und die sehen dann Sachen, die sie gerade selber letztes Jahr zu Weihnachten ausgedruckt haben und in einen Kalender eingeklebt haben.
Mhm, auch blöd.
Und deswegen.
Ja, aber da geht man eigentlich so richtig in die Vollen, ne? Also da müsste man eigentlich so richtig in die, okay, wer hat jetzt noch irgendwo Fotoalben, wo aus der Einschulung ein Foto da ist.
Ja.
Ne? Aber, also ich verstehe es, was du meinst. Ich finde das auch ein bisschen cringe. In der Google-Suche ergibt so coole Geschenke wie ein Koffer, wo ganz viel die 60 draufsteht. Mit, also so eine Tasse mit 60 und Süßigkeiten mit Hammer. 60 und oder so ein Nostalgie-Box mit gerne auch so DDR-Kochbuch und irgendwie so sowas ist auch immer ganz geil. Mhm. Das ist das Einzige, was man sich ja wünscht, wenn man 60 ist. Ich habe hier eine Schraubendrehmaschine Männchen. Nee, das ist eine Figur. Das ist eine Figur, Schraubenmännchen an einer Drehmaschine. Vielleicht irgendwie sowas. So eine Figur von dem Job von deinem Vater, die er sich so eine Bronze.
Okay. Ja, oder ein Automodell von seinem ersten Auto, was er hatte. Aber so ein
jetzt elaboriertes. Jetzt kommst du mit den guten Ideen.
Ist das eine gute Idee?
Also auf jeden Fall, also es ist eine schöne Idee, wenn es jetzt irgendwie dann ist es halt was Materielles, ne?
Wenn man Automensch ist. Ja, also, ja, klar, es ist dann was Materielles. Mhm. Das kommt ja auch vielleicht immer so ein bisschen drauf an, wie man denjenigen auch einschätzt. Es gibt ja zum Beispiel auch, Männer in dem Alter, die nicht für ihre Rührseligkeit bekannt sind und die sich vielleicht so dann nur im Geheimen über sowas freuen oder das dann gar nicht so wertschätzen, ja. Weiß ich nicht. Also mein Dad ist letztes Jahr 60 geworden und ich habe bei ihm immer das absolute Problem, egal was ich ihm schenke, ich habe immer das Gefühl, das braucht er eigentlich nicht, weil alles, was er braucht, kauft er sich selber.
Ja, voll. Das kann ich voll nachvollziehen, ja. Mhm.
Und dann habe ich mich halt auf so Sachen verlassen, wo ich dachte, da freut er sich drüber, weil das mag er. Und dann habe ich ihm einen guten Whisky gekauft, weil er gerne Whisky trinkt.
Mhm.
Dazu habe ich, was war denn noch dabei? Ich habe schon wieder alles vergessen. Auf jeden Fall habe ich ihm eine relativ solide Zigarre gekauft aus einer Serie, die sich 60 nennt, was ich sehr lustig fand.
Mhm.
Das war auch ein sehr abgefuckter Besuch, weil ich hier an der Schönhauser Allee ist so ein Zigarrenladen die sogar so voll elaboriert so ein extra Separé haben, wo dann die Luftfeuchtigkeit stimmt, damit die Zigarren richtig gelagert werden können und so weiter. Mhm. Und ich bin halt rein wie der wirklich der Dulli, der keine Ahnung von nichts hat, und habe gesagt, ey, ich brauche eine Zigarette für Ich brauche eine Zigarre für den 60. Geburtstag. Und ihr hättet das Gesicht von diesem Typen sehen müssen, der sich halt mit Zigarren auskennt und sich wahrscheinlich bei mir so dachte, so, oh, nicht schon wieder. Oh. Und dann hatte ich, das Geile ist, ich hatte nicht so viel Zeit, um das alles zu organisieren, und ich wollte unbedingt für meinen Dad aus Gag so eine Helium-gefüllte 60 kaufen. Mhm. Diese Ballon-Zahlen. Wie steht ihr zu sowas eigentlich? Findet ihr sowas grenzwertig? Ich fand das irgendwie ganz süß.
So Ballons mit der Zahl, oder was?
Genau, es gibt so Zahlen-Luftballons, und da hast du dann zwei so Luftballons, die sind dann irgendwie, weiß ich nicht, so 25 Zentimeter hoch. So.
Achso, aber eine 6 und eine 0.
Eine 6 und eine 0, genau. Mhm.
Das heißt, wie finde ich das? Weiß ich nicht. Also ich.
Was ist die Party? Was ist der Moment, wo man es übergibt? Ist es so eine mit einer Audienz von irgendwie mehreren Verwandten und irgendwas? Oder ist es irgendwie im kleinen, feinen Familienkreis?
Na, da kommt halt jemand mit einer Kutsche und sagt, hier steigen sie ein, und dann
fährt man zum Schloss. Dann fährt man zum Schloss irgendwie. Also was ich meine ist, wenn du wobei.
Nee, also pass auf, ich habe.
Ich finde die 60 aus Heliumballon nicht schlecht. Wann bekommt man wirklich einen Heliumballon geschenkt?
Nee. Ja, ich dachte ich mir halt
als
auch.
Als Kind und dann als Erwachsener nie mehr. Ja. Dann kann man es einmal bekommen.
Ich finde das halt, weißt du, wenn du so, man feiert ja irgendwo, man hat die Party-Location.
Ja, ja.
Und wenn du dann da hinkommst und dann ist so, ja, Paul, du bist heute 60, da sitzt du, und dann ist an meinem Stuhl diese Helium 60 dran.
Ja, ja.
Dann finde ich es cool. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hier, und reicht mir so zwei Luftballons mit so einer 60, dann denke ich mir so, Bro, was, und jetzt, was soll ich jetzt damit machen?
Deswegen habe ich ja gefragt, was ist es für eine Party? Also ist die, und auch ein bisschen, genau, also du musst es nicht überreichen, aber du kannst es ja schon mal, man kann es ja quasi besorgen, aber es ist auf jeden Fall nicht, es ist quasi Accessoire und nicht.
Genau, ich finde es auch witzig, und ich finde es auch witzig, wenn es denn da so ist, also das ist schon cool, kann man schon machen, aber ich finde, eine Helium 60 sollte nicht Bestandteil des Geschenkes, also sollte nicht so, da sollte jetzt kein Schwerpunkt drauf liegen.
Nein, das war ein Deko. Das war ein Deko-Zug.
Ja, so habe ich es auch verstanden.
Ich habe, also nur um euch, also wenn euch jetzt sehr, ich merke schon, ihr steht voll auf Kontext.
Quatsch.
Also ich habe einfach nur quasi einen kleinen Geburtstagstisch vorbereitet, wo dann halt die Geschenke drin waren, und da war dann die 60 Teil des Arrangements. Ja. Ja. Also es gab jetzt keine krasse Party, auf der ich dabei war. Mit den Freunden hat der quasi selber gefeiert, und wir sind separat essen gegangen. Mhm. Und da gab es dann die 60. Ich glaube, er hat sich darüber sehr gefreut.
Ich finde das mit dem Automodell richtig süß. Tatsächlich, das ist eine wirklich gute Idee. Das mit dem Whisky funktioniert nicht. Ich habe von meinem Papa zu meinem 30. Geburtstag eine Flasche Whisky aus meinem Geburtsjahr bekommen.
Ui, nicht schlecht.
Ja, und das ist jetzt so ein Ding, also die habe ich jetzt. Mhm. Und ich weiß doch, was die ungefähr wert ist. Mhm. Und es führt dazu, dass ich diese Flasche niemals aufmachen werde.
Mhm. Wow.
Also zu welcher Gelegenheit? Also es gibt einfach nichts in meinem Leben. Das klingt jetzt härter, als es ist, aber ich kann im Moment nichts in meinem Leben vorstellen, was es wert ist, diese 30 und zwischen ja 32 Jahre alte Flasche Whisky aufzumachen. Weißt du, was ich meine? Ja.
Und also mein Vater hat
was ich meine ist halt, das kann ich nicht zurückschenken, weil das ist ja lame, das ist ja so, also dann habe ich mir ja wirklich gar keine Gedanken gemacht. Zumal Whisky bei ihm in diese Kategorie fällt von dem, was du vorhin meintest, wenn er auf was Bock hat, holt er sich es selber. Und es ist schon, der hat da schon Flaschen zu stehen, da habe ich noch nie was von gehört. Und ich war in Irland mit meiner Freundin und habe gedacht, jetzt sitzt du hier an der Quelle, jetzt gehe ich los. Und dann war ich in so einem, in einen Ort, wo wir dann waren, bin ich
in so einen, die Ohren schlackern vom Powder, ey.
Bin ich in so einen Verkostungsladen rein, ja. Aha. Also auch nicht einfach nur irgendwie, hier gibt's Whisky, sondern es war richtig, die waren extra dafür da, es war eine Bar. Und dann bin ich so, yo, ich suche was Besonderes für meinen Vater. Mhm. Und dann meinte er so, hier, dies und das. Und dann meinte er, und dann hat er mir so Gläser vorbereitet zu verkosten. Ich meine so, ich bin mit Auto, ich kann ja nicht alles trinken. Das tut mir echt leid so, ne, aber. Mhm. Und dann hat er erst ein bisschen gelacht, weil es Irland und wahrscheinlich ist es ein Witz, wenn man sagt, man kann nicht trinken, bevor man Auto fährt. Und dann habe ich so eine Weile beschrieben, was mein Vater sonst so trinkt. Und dann hat er gesagt, ja, hier, nimm doch den mit. Und dann war ich so, geil, die Flasche sieht cool aus. Ich war richtig Ich dachte, jetzt habe ich was Besonderes entdeckt, ja. Und dann komme ich nach Hause und schenke die meinem Vater. Und mein Vater freut sich auch. Aber zwei, drei Tage später bin ich im Edeka und sehe, dass man den verschissenen irischen Whisky, den ich da gekauft habe, bei uns im fucking Edeka bekommt. Und ich war so, ja, wow, da habe ich mir, da habe ich ja einen richtigen Fund.
Aber ich glaube, um das quasi, die Frage ist so ein bisschen, hast du Bock, ihm was zu schenken? Also was man gut schenken kann, ist, man schenkt der Person was, damit die sich mal was gönnt. Was auch immer das ist. Ob das jetzt nicht Whisky ist oder ob es irgendwas ist, wo vielleicht gibt's ja auch was, was quasi die Person, wo man weiß, es könnte der Person gefallen oder es könnte der Person Spaß machen, aber die würde sich das nicht trauen oder würde das sich nicht machen. Ja, also was weiß ich, keine Ahnung, geh mal einen Saunatag. Keine Ahnung, was weiß ich, ja, also irgendwie irgendwas, also ich bin jedes, alles, was ich vorschlage, ist falsch, weil ich deinen Vater nicht kenne, ja,
aber,
ja,
richtig.
Aber so, du verstehst, worauf ich hinaus will, ja, ne, also es gibt ja so, mit, so Themen, auf die man irgendwie eingehen könnte.
Genau, und genau so ist es auch, also genau sowas habe ich mir auch ausgesucht, wo ich meinte so, ich glaube, da würde er sich drüber freuen, aber ich glaube, er würde nicht für sich selber nicht auf die Idee kommen, das zu machen. Ich will es jetzt nicht spoilern, weil was weiß ich, wenn irgendwie hier die Sterne günstig stehen, hört er das doch vorher und dann habe ich es verkackt, deswegen sage ich es nicht.
Richtig.
Aber in die Richtung bin ich gegangen und dann und stellt sich raus, ist vierstellig. Und dann habe ich das mit der engeren Familie beraten, mit der ich das zusammen verschenkt hätte. Und nach langem Hin und Her sind wir zum Schluss gekommen, ist zu viel. Und es ist komisch, weil es ist nicht zu viel, weil ich es mir nicht leisten könnte. Weird Flex, ich weiß, aber ich könnte mir das schon leisten.
Krass, ey.
Aber die Diskussion, die wir geführt haben, und ich habe denn letztendlich dann beigestimmt, darauf kommt es nicht an. Also das Geschenk.
Ja.
Muss nicht teuer sein.
Ja.
Weißt du, und deswegen ist jetzt was anderes geworden. Ich habe auch eine Idee, aber ich dachte, ich frage trotzdem mal irgendwie vielleicht. Ich finde das mit dem Modellauto richtig witzig. Vielleicht gucke ich da sogar nochmal nach.
Das könnte ja so ein Gimmick sein, weißt du, was dann halt nicht so teuer ist, aber oft macht man ja so Dinge wie irgendwie dieses berühmt-berüchtige lieber eine Erfahrung und einen Moment schenken als ein Gegenstand. Exakt. Aber dann steht man ja meistens irgendwie doof da und hat irgend so einen Zettel in der Hand, wo dann so ein Jochen Schweizer Logo drauf ist und sagt so, ich glaube, das wird saugeil, aber das passiert wahrscheinlich erst in 2 bis 6 Monaten. Hier ist noch was anderes, was du auch irgendwie in die Hand nehmen kannst, die auf deinen Tisch stellen kannst und dich freuen kannst. So.
Ja, oder lass halt eine Pandemie dazwischen kommen, dann dauert es auch mal 2 Jahre, bis man auf einmal Porsche fahren
anscheinend,
kann. Ne?
Also, anscheinend, ja.
Soll vorkommen, ja.
Ja.
Auf jeden Fall, was nicht
fehlt, ist... Aber es war übrigens ein Hammergeschenk von euch, will ich nochmal unterstreichen.
Kein Ding.
Was auf jeden Fall nicht fehlen darf, ist eine Motivtorte von einem memorablen Moment, den ihr zusammen hattet.
Ja.
Oh, shit. Das fände ich super witzig.
Ja.
Also, einfach
so. Aber so eine Marzipandecke oder meinst du Motivtorte richtig sowas, was Haptisches?
Nee, also.
Eine Skulptur.
Das ist ja dann schon so Kunst. Nee, so eine schlecht gedruckte Fototorte.
Ja, okay. Geil, ey. Geil, ey. Da hätte ich ja Bock drauf, ey.
Haben mir meine Eltern zu meinem 18. geschenkt.
Geil, was war drauf?
Ein Führerschein. Ja,
ein Foto von mir halt.
So.
Und das Ding ist, dass ich das richtig cool fand. Also ich fand es einfach sau witzig. Ja. Aber das Ding ist, ich habe das Gefühl, in der Produktion fließt die meiste Arbeit in diese Marzipandecke und dieses Der Kuchen an sich hat mega scheiße. Also nicht scheiße geschmeckt,
aber
war super unaufregend einfach. Ja. Aber ja, stimmt, sowas ist auch immer witzig.
Lustig, ey. Ja, das würde ich mir wünschen. Das heißt, Spoilers, aber dein Vater ist 63 geboren.
Ja.
Im gleichen Jahr wie Till Lindemann von Rammstein.
Hammer.
Na, das ist ja auf jeden Fall eine richtige Ehre.
Vielleicht
lässt sich da was verbinden.
Genau, ja.
Vielleicht kannst du die beiden zusammenbringen. Ja. Till Lindemann scheint ja auch ganz gut unterwegs
mal, zu sein. Mal anschreiben. Hey, mein Papa hat im gleichen Jahr Geburtstag wie du. Also ist im gleichen Jahr geboren. Jahr Geburtstag wie du stimmt auch, aber das stimmt auch jedes Jahr.
Das stimmt aber für jeden Menschen, außer für die noch nicht geboren sind.
Dann schreibt er nicht mal Gedicht zurück. Dann schreibt er gleich ein Gedicht für deinen Dad.
Ja.
Das ist ja ein krasser Opener für Leute, die man neu kennenlernt, fällt mir gerade auf.
Ja.
Hey, sag mal, kann es sein, dass wir im gleichen Jahr Geburtstag haben?
Ja.
Okay, es funktioniert nicht so.
So ein Aufschlussspruch ist es.
Naja, ich weiß ja nicht. Ich bin neulich über ein Wort gestolpert. Und dann ist mir eingefallen, dass es eine Zeit in meinem Leben gab. Ich fange mit dem Wort an. Das Wort ist Petting. Und
ach, du willst wirklich darüber sprechen? Ich dachte, das war ein fucking Witz.
Nee, das war kein Witz.
Oh Mann, okay. Und dann ist
mir aufgefallen, bis jetzt willst du über das Wort sprechen, nicht über Petting. Ich will über das
Wort sprechen, ganz ruhig. Lass es einfach geschehen.
Wird schon aufgelegt.
Ja, ist ja okay.
Also mein Puls ist schon hier.
Wird schon gecancelt, erzähl.
Dann ist mir aufgefallen, dass es so eine Phase gab in meinem Leben, wo der Begriff eine gewisse Rolle gespielt hat. Und es war vor allen Dingen in der Phase, bevor man es überhaupt angewendet hat.
Ich wollte es gerade sagen. Ja, ja.
Also das war so ein, ja, also man hat von so einer Vorstellung gesprochen und hat diesen Begriff Petting verwendet und ich weiß gar nicht, mich würde mal interessieren, wo der herkam. Es ist ja offensichtlich ein englischer Begriff, der wahrscheinlich dann irgendwie durch irgendwie.
Ich habe eine Theorie.
Okay, krass. Aber hast du nur eine Theorie oder hast du auch Wissen?
Nee, nur eine Theorie.
Ich habe auch eine Theorie und kein Wissen.
Und dann ist mir eingefallen oder aufgefallen, dass ja das Wort an sich Petting wahrscheinlich von Pet, also von Haustier kommt. Und dann ja wahrscheinlich sowas wie, also ist es doch eigentlich viel kinkier, als wir das verwendet haben, oder? Also ist es nicht vielleicht so schon.
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich glaube, also ich bin voll bei dir und als du das gesagt hast, ist mir genau das Gleiche aufgefallen. Also das Erste ist mir aufgefallen, also glaube ich, dieses Wort nur existiert es existiert natürlich auch außerhalb von der ganzen Sache, aber im Grunde existiert es nur in der Dr. Sommer Phase des Lebens.
Ja.
Nenne ich das jetzt mal.
Ja? Sehr gut.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass es in Ege, also bestimmt ist, also genau,
aber du sagst, ganz kurz dazu, glaubst du, gibt es jetzt noch Dr. Sommer?
Gibt's also noch gibt wahrscheinlich. Also zumindest wird es irgendwas Ähnliches geben.
Aber da ist die Frage, wird da jetzt noch der Begriff Petting verwendet? Oder war das so ein Phänomen auch unserer Zeit?
Das ist eine gute Frage. Ich würde schätzen schon. Ich weiß es nicht. Ich habe mich lange nicht mehr mit Menschen unterhalten, die in der Dr. Sommerphase ihres Lebens sind und auch über die Dr. Sommerphase an sich mich mit denen unterhalten.
Und dann ist auch nicht das Erste, worüber man spricht, Petting vermutlich.
Genau. genau. Also meine Theorie, das ist gut, dass du das sagst, weil ich habe erst gedacht, als du es gesagt hast, so ja, vielleicht ist der Begriff auch irgendwie tatsächlich ein, ich nenne es mal quote-unquote wissenschaftlicher Fachbegriff. Mhm. Ja, aber ist es ja nicht. Es ist ja schon eher ein Slangwort. Wenn es vom Petten kommt, würde ich auch schätzen, dass es eher so ein Slang ist. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass es so ein Begriff ist, der tatsächlich irgendwie vielleicht aus der Jugendkultur der, was weiß ich, 70er Jahre oder 60er Jahre kommt, aber dann quasi eigentlich nur von dieser Dr. Sommer-Welt, also Erwachsene, die Teenagern Sexualität versuchen zu erklären und zu normalisieren, angeführt wird. Weißt du, was ich meine? Also ich weiß nicht, wie es bei euch war in der Dr. Sommer-Phase, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich zu meinem Kumpel als ich ihn ausgefragt habe, ob er denn mit dieser Partnerin da in irgendeiner Weise Fortschritte gemacht hat, habe ich jetzt nicht gefragt, und habt ihr Petting gemacht? Das habe ich, das ist ein Begriff, der eher kam von außen, von der Erwachsenenwelt, zu verstehen, was der Sammelbegriff von Fummelei ist.
Mir ist nämlich auch so, als würde selbst, aber jetzt ist halt die Frage, weil man in so einem unerwachsenen Alter war oder weil es der Begriff war, aber dass der auch immer mit so einem Kichern einherging einfach.
Ja gut,
also dass man nicht einfach in ein seriöses Gespräch das Wort Petting eingebaut hat. Wie du halt schon sagst.
Da kommt mal eine zweite Frage, meine Anschlussfrage zu dem Begriff, als du es gesagt hast. Ich habe mich die Tage mit jemandem unterhalten, ob man okay, ich formuliere es anders. Ob man Menschen quasi, also man kann das wahrscheinlich, aber ob man Menschen gruppieren sollte in Menschen, die das Wort sexy ernsthaft verwenden in dem richtigen Kontext. Mhm. Also in diesem Kontext. Also nicht zu sagen, das Auto ist sexy, So, sondern tatsächlich in einem sexuellen Kontext das Wort sexy verwenden und es ernsthaft meinen. Das ist, scheint mir absolut unmöglich, das zu tun. Und ich frage mich, ob ich mit Leuten klarkomme, die das Wort quasi ernsthaft verwenden.
Ich
in dem Kontext.
Ich glaube, ich verstehe tatsächlich noch nicht so richtig, was du meinst, ehrlich gesagt. Also ich verstehe, dass wenn wir jetzt über die Straße gehen und ich sage so, hey, das Auto ist sexy, dann haben wir ein gewisses Verständnis darüber. Dann
hast du es ernsthaft verwendet, also du hast versucht, das Wort, du hast das Auto beschrieben und wolltest sagen, das ist cool, ja, oder das findest du attraktiv, das Auto, aber du hast es nicht in dem Kontext von, das ist sexuell anreizend für mich, das Auto.
Okay, das heißt, das wäre für dich die. Ach so, und das ist für dich der normale Versuch, der normale Verwendung. Aber wenn ich jetzt so ein Gegenständefetisch hätte und ich würde sagen, hey, das Auto ist sexy, weil es mich erregt, dann
fände das Auto weird, ist voll sexy.
Weil du Petting mit dem Auto machst.
Ich würde gerne mit dem Auto Petting machen. Das Auto ist voll sexy. Dann würde ich sagen so, wow, fuck, Alter.
Oh, das Auto macht mich ein bisschen geil. Sorry.
Also, im Grunde geht es darum, kann man zu seinem Partnerin sagen, oh, du bist super sexy. Aber das ist ernst, Mann.
Oh, aber du hast doch gerade mit dem Auge gezwinkert, Johannes.
Warum nicht? kann man. Ich will niemanden schämen, der das macht. Ich frage mich, ob ich mit Leuten klarkomme, die das.
Ja, ich glaube, ich hätte nicht das Selbstbewusstsein, das zu machen, aber ich glaube, man kann das.
Genau. Machen.
Also, ich glaube, es geht schon klar.
Ja, gut.
Wenn wir bei da sind, man kann eine Menge machen, aber die empfehlenswert sind, ist die zweite Frage. Ich finde ja, also dieses sexy Wort, ich lasse jetzt mal das Petting-Thema weg, weil ich kenne es wirklich nur aus der Bravo. Ich habe da keine Meinung zu.
Ja, der Bravo vor.
Petting war immer, aber auch, um das mit diesem Kichern auch nochmal aufzugreifen, jetzt zeige ich doch was dazu, wo ich nichts dazu sagen wollte. Story of my life.
Ja.
Ich finde, dieses Wort ist so ein, das hat sich immer, auch wenn man es gelesen hat, hat sich das immer so angefühlt, wie als würde man so ein bisschen drumrum drucksen, also wenn man dann die Frage stellt, so, habt ihr dann Petting gemacht? Also so fühlt sich dieses Wort an, so, ne?
Flüsternd.
So ein bisschen flüstern, so, als wäre es halt irgendwie, als würde man eigentlich irgendwie den Lord Voldemort der Sexualkunde ansprechen, so.
Oh, richtig gut, das Vergleich.
Petting? Und,
du weißt schon was.
Du weißt schon was? Ich habe tatsächlich gerade ganz komische Erklärungen im Kopf gehabt, wo dieses Wort herkommt. Ich habe jetzt nachgeschaut, also Petten ist ja halt, heißt ja liebkosen, weil ich auch dachte, geiles Wort. Habt ihr euch denn liebkost?
Geil, das ist super eklig.
Hammer. So Goethe-mäßig. Und dann liebkosten sie sich unter Baum halt.
Hat Goethe liebkosen verwendet?
Bestimmt, oder? Haben nicht damals alles
damals, vor 19, als alles 1920 gewesen.
Ich glaube, vor 1900 war alles, was sexuell war, liebkosen.
War immer liebkosen?
Ja, ja. Und sexy ist, also das Wort ist ja auch, das ist ja genau.
Zu hören, wie ihr das Wort sagt, da geht's mir einfach komplett. Da zieht's mir einfach alles zusammen. Das Wort zu sagen und danach nicht so, und das Wort auch nicht ironisch zu betonen, so sexy, so sexy.
Also, das ist halt, das ist sehr witzig, weil sexy ist wahrscheinlich mittlerweile für uns jetzt genauso veraltet wie damals liebkosen, also. Ne? Also das ist auch aus der Zeit gefallen.
Schon Goethe hat ja immer sexy verwendet.
Ja, genau. Ja. Und ich kenne dieses Wort tatsächlich eher so aus der Branche der Werbetreibenden, wo dann sowas gesagt wird. Also es gibt ja wirklich, ne, also so wie Leute unironisch sexy benutzen, gibt es ja Leute, die sagen so eine platitüdenhaften Sätze wie, die Headline muss sexy sein.
Ja,
das ist ein sexy Projekt. Und ich finde, wir sollten generell einfach diese ganze Formulierung, also ich finde, man sollte sexy nicht ernsthaft benutzen, man sollte es aber auch nicht außerhalb dieses Kontexts benutzen.
Und das ist es, was ich sagen will. Ich will sagen, quasi, ich würde auch nicht ernsthaft es außerhalb des Kontexts verwenden, ja. Also ich würde auch nicht sagen, oh, das ist voll das sexy Projekt, ja. So, das ist voll die sexy Idee. So, weißt du, so, das fände ich auch super cringe. Aber, das kann ich doch irgendwie akzeptieren, aber wenn jetzt jemand ernsthaft im richtigen Kontext verwendet, finde ich es auch schlimmer eigentlich.
Ja, das kennt man, das ist halt eher so.
Oder vielleicht bin ich auch bloß super intimidated davon, weil ich bin nicht einfach super, weil ich es genau wie Paul sagt, ich würde es nie hinbekommen, ohne dass ich komplett in mich zerfallen würde. Ja? Und dass einfach Leute so viel Cojones haben und so viel Selbstbewusstsein, dass sie sich wirklich einfach sagen sollen, komm her, du sexy Lady.
Also
du traust dich das zu?
Also ich glaube, es kommt voll auf den Kontext und die Person an. Ja, wenn du als Person einfach, wenn es zu deinem Auftreten passt und vor allen Dingen nicht so, also wenn es nicht ekelhaft ist, also wenn du jetzt nicht so ein 57-jähriger Mann bist,
sexy nur im Richtig, natürlich mit Konsent und allem dummen. Ja, genau. Das ist mir schon klar. Also
dann denke ich mir so, ich glaube, das ist ein sehr, sehr spezieller Fall, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Personen und Situationen gibt, wo ich das akzeptiere und sage so, okay, ey, ich glaube, ich hätte es nicht so gesagt, aber whatever floats your boat, so, ja, also, warum denn nicht?
Ich finde, es ist so ein, also, das in diesem ernsthaften Kontext zu benutzen, würde ich so spontan in so Vorabendserien der Öffentlich-Rechtlichen in den 90ern verorten oder 2000ern irgendwie, so ist mein Gefühl. Und ganz coole, also wie sich das für mich anfühlt, also Johannes, obwohl du es jetzt ja nicht ernst gemeint hast, hast du uns jetzt ja plausibel vorgetragen, wie man das sagen würde, wenn man es ernst meint.
Aber auch das, wer sagt denn ernsthaft mit einer etwas leichten, tieferen Stimme und ein bisschen, hey, das ist ja...
Naja, nicht du, aber es ist ja nicht schlimm, das heißt ja nicht, dass es die Leute nicht gibt.
Ja.
Yeah.
Ich finde, das fühlt sich so an.
Also heißt auch nicht, dass wir sympathisch
sind. Naja, auf gar keinen Fall.
Also wenn wir jetzt uns aus diesem ganzen sexy Petting-Loch so ein bisschen rausbuddeln wollen,
bitte,
würde ich das mal abschließen mit einer physischen Erfahrung.
Okay.
Nehmt also, liebe HörerInnen, jetzt. Und, okay. auch, und auch Johannes das Ding, und Paul. Ich
gerade nach oben graben und nicht mal nach unten.
um herauszufinden, wie sich das anfühlt, wenn jemand zu dir im ernst gemeinten Kontext sexy sagt. Ah. Macht doch mal folgende Übung.
Okay.
Nehmt mal eure PartnerInnen und umarmt euch, aber quasi nur so, dass die, also da, wo ihr euch berühren würdet, dass das nur so ganz knapp über der Haut oder dem Körper des anderen schwebt.
Ja.
Und da entsteht ein total komisches Gefühl, weil du spürst Nähe, aber sie ist nicht richtig da und durch das Zittern und das Bewegen fühlt man den anderen. Ich finde, so fühlt sich das an, wenn man zu jemandem sagt, nur siehst du aber sexy aus.
Okay. Okay, ich musste mich kurz erinnert an diese Avril Lavigne Memes, wo sie irgendwann mal in der Mitte ihrer Karriere nur noch ein umherlaufender Zombie war, der für Foto-Ops verwendet wurde. Und es dann diese Fotoreihe gibt, wo sie quasi so default Lächeln drauf hat, was so ausschaut, wie als würde sie quasi entführt worden sein. Und dann immer die Leute neben ihr standen und sie umarmt haben, aber sie nicht berührt haben. Ja, also so diese Cringe. Ja. Ich habe jetzt mein Traumstar gesehen, aber ich darf nicht oder ich traue mich nicht, meinen Arm drüber zu legen und man sieht so, wie das so hovert. Darüber musste ich, das ist auch so ein bisschen so ein weirdes Phänomen.
Das ist also die Verbildlichung von sexy.
Quasi.
Ja. So ein Hovering.
Ah, weh, weil was. Was vielleicht auch passiert ist. Als den Namen wissen, aber ich habe vergessen, der Regisseur und Drehbuchautor von Tschernobyl, einer unserer Lieblings-HBO-Serien, The Last of Us gespielt hat er vielleicht gesagt, daraus könnte ich ein richtiges sexy Skript machen.
Oha. Oha.
Habt ihr Last of Us, die HBO-Serie, Folge 1 gesehen?
Es ist literally 5 Stunden her, dass ich die Folge geschaut habe.
Okay, krass. Ey. Also noch ganz nah in deinem Ding. Luis, was geht bei dir?
Ich hab's ja auch gesehen, ja.
Und ich weiß nicht, mit welchen Gefühlen seid ihr rangegangen, bevor ihr sie geschaut habt? Wir wollen jetzt nicht zu tief in die, also keine Sorge, ich würde mal versuchen, wir machen mal keine spoilerfreie Besprechung. Aber mit welchen Gefühlen seid ihr so rangegangen an den ganzen Kram?
Also wir haben ja auch alle das Spiel gespielt.
Mehr und weniger. Ja. Ich habe zugeschaut, wie anders
stimmt. Spielt. Ja, stimmt. Fair enough. Aber du kennst das Videospiel. Und
ich habe es im Grunde immer als Serie geschaut.
Ja, das stimmt. Demzufolge, aber mit wahrscheinlich viel mehr Teabaggen, als in der echten Serie vorkommen wird.
Deswegen freue ich mich auf die Serie, wirklich.
Ja.
Das war immer so ein bisschen, da habe ich ein bisschen aus der Immersion rausgenommen. Die kleinen und so schnell im Kreis drehen. Also das war
ein bisschen. Ja, gut, aber Mieske Brüder haben halt mit dem blanken Horror, der dem Spiel passiert, einfach nicht anders gewusst, so umzugehen.
Ja, als verstehe ich,
Mechanismus. Ich war vorher ein bisschen aufgeregt, weil ich das Videospiel sehr, sehr schätze und ich Angst hatte. Und also ich finde das ein gefühlt sehr hohe Fallhöhe. Und ich hatte halt Angst, dass es irgendwie kaputt gehen kann. Mhm. Ich hab gestern schon einmal gesagt, ich finde, die machen ein paar Sachen sehr richtig und die machen ein paar Sachen ein bisschen falsch. Mhm. Und es gleicht sich so aus, was aber dazu führt, dass ich weder total begeistert noch total enttäuscht bin. Was ich richtig schön fand, ist einfach wieder in diese Welt einzutauchen. Ja. Und mich da so ein bisschen reinziehen zu lassen und so diesen, also ich glaube, wesentlich ist, dass wir halt dieses Videospiel kennen und dass da so ein bisschen Fanpleasuring passiert. Mhm. Und deswegen funktioniert es für mich.
Das ist ja quasi, das ist ja, kann ja schon ein Vorteil, kann ja schon nicht was Positives sein, was Louis sagt. So, ich fand es schön, mal wieder in diese Welt abzutauchen, weil Louis ja quasi einmal im Monat Last of Us durchspielt. Ja. Immer abwechseln, Last of Us 1, Last of Us 2, immer so, einmal so nebenher noch, zum während der Cornflakes ist morgens.
Hast du eigentlich schon mal über einen Speedrun nachgedacht?
Nee, gar nicht. Okay. Weil, es kommt regelmäßig vor, also ich zock das ja nicht alleine, weil also meine Freundin, bessere Hälfte, Lebensabschnittsgefährtin, Last of Us Fanpartnerin, ist quasi genauso verrückt nach diesem Spiel wie ich, was halt gar nicht so viel jetzt mit der Apokalypse an sich zu tun hat oder den Gefahren, die in diesem Spiel gezeichnet werden, sondern weil einfach das Character Writing ja in beiden Teilen so herausragend ist, so. Plus dann dem Umstand, dass halt Neil Druckmann, der Schöpfer von beiden Spielen, ja, was Diversität und moderne Storywriting und Charaktere Implementierung von Charakteren einfach sehr modern ist, finde ich. Mhm. Das hat man auch in der ersten Folge gesehen, finde ich. Und auch bei den Entscheidungen, die sie so getroffen haben. Ich war aber, um die Frage von dir, Johannes, noch zu beantworten, ich war sehr, sehr skeptisch am Anfang, weil als es hieß, es kommt eine Serie. Ja. Dann habe ich aber irgendwie, je näher das kam und ich wusste, es gibt jetzt die ersten Trailer, die ersten Bilder, desto neugieriger wurde ich und habe dem Ganzen dann eigentlich so entgegengeguckt wie, ich guck da rein, wenn es mir gefällt, gucke ich's, wenn nicht, dann gucke ich trotzdem und finde es dann okay. So. Und eigentlich geht's mir so wie Paul. Ich finde, sie machen ein paar Sachen richtig gut, ein paar Sachen vielleicht nicht ganz. Aber das schmälert jetzt nicht das Erlebnis und ich freue mich extrem auf alles, was noch kommt.
Ja.
Vor allem, weil ich finde, dass auch die Serie halt eben die Sachen, viele Sachen extrem gut macht, die so zu modernem Storywriting gehören. Und auch mit Diversitätsdiskursen, die sonst woanders geführt werden, die halt in dem Spiel und auch in der Serie gar kein Thema sind. So. Die werden halt einfach gemacht, weil Neil Druckmann sagt, wir machen das.
Okay, interessant. Ich glaube, vollkommen richtig, jetzt schon in irgendeiner Weise eine Art Meinung über diese Serie zu haben, außer man hat sie schon von vornherein festgesetzt und sagt, da habe ich keinen Bock drauf, so, ist, glaube ich, einfach viel zu früh, ja, es ist halt einfach nicht, funktioniert einfach nicht. Die können doch wahnsinnig viel falsch machen und wahnsinnig viel richtig machen. Der unendliche Vergleich, der tut ja nie gut. Ja, also es gibt halt immer irgendwie Dinge, die jemand macht und dann werden die halt als Comicbuch nochmal gemacht oder als Buch nochmal gemacht oder als Serie nochmal gemacht und dann kann man immer sagen, das eine finde ich richtig gut und das andere ist aber nicht so, ich finde es nicht so gut, wie ich das andere finde und deswegen ist das andere scheiße. Oder das versaut mir das, was ich gut finde. Und das ist schade. Also wenn dir das passiert als Mensch, egal in welcher Lebensphase, sorry, irgendwie musst du echt mal gucken, ob du das irgendwie vielleicht adjustiert bekommst. Ich finde die Last of Us-Geschichte cool. Ich finde nicht, dass The Last of Us die beste Story ever told ist, die beste Story ever told in einem Videospiel ever ist. Aber ich habe genauso irgendwie wissen wollen, wie es passiert. Ich fand genauso irgendwie die Charaktere cool. Und ich habe auch am Schluss irgendwie gedacht, fuck, oder am Schluss oder zwischendrin oder manchmal auch ständig durchgehend gedacht, oh fuck, Alter, das war fuck. Das ist einfach nicht, also nicht abfuck ist scheiße, sondern das abfuck, das ist einfach zu viel. Das ist emotional, nimmt mich das mit. Ich finde die Serie auch bis jetzt ganz geil. Und was ich auch gut finde, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich habe einfach eine gute Meinung von diesem Craig Mazin, habe ich jetzt nochmal nebenbei hergoogelt. Dieser Showrunner und Creator von unter anderem eben auch Tschernobyl. Und das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich A, die Serie sehr gut fand und B, der eine Begleitpodcast mit dieser Tschernobyl-Serie gemacht hat, der extrem gut erklärt hat, wie er so an die Sache rangegangen ist. Und jetzt ist immer so das Ding, ne? Wie gut ist eine Serie, wenn du noch einen Podcast dazu brauchst, der dir erklärt, warum die Serie gut ist. Aber bei mir funktioniert es halt einfach. Also ich bin da halt einfach auch wahrscheinlich geprägt. Genau. Also
Ich habe heute vielleicht, um auch noch mal so ein bisschen die Aufregung da, oder Aufgeregtheit da rauszunehmen, in dem Podcast eben auch gehört, wo über die Serie gesprochen wurde, über The Last of Us, dass man vielleicht nicht erwarten darf, dass die Serie für uns gemacht ist, die das Videospiel gespielt haben und toll fanden. Sondern, dass man sehen muss, dass da vielleicht Leute sitzen, die denken, hey, die Geschichte, die Atmosphäre, diese Welt, die da in dem Videospiel zu erleben war, ist es wert genug, auch auf ein anderes Medium zu transportieren, um mehr Leuten, eben nicht Gamern, sage ich jetzt einfach mal, Zugang dazu zu gewährleisten.
100%.
Und dann ist im Prinzip das Urteil, was wir uns bloß noch erlauben können. Schaffen die das? Schaffen die das, die Geschichte und die Atmosphäre zu transportieren? Ja. Oder schaffen sie es nicht? Ja. Dann könnten einen im Prinzip die Nicht-Gamer leid tun und wir können sagen, ja, schwamm drüber, wir wissen, dass es besser geht. Und ich spiele einfach nochmal das Spiel. Oder die schaffen es und ich sage, cool, gut gemacht. So, ich fand das Spiel trotzdem besser aus den und den Gründen. Voll. Aber ihr versteht zumindest euer Handwerk.
Voll.
Und ja, ich glaube, das muss man so ein bisschen akzeptieren und dann ist es auch okay und dann wird da passieren, was da passiert, so.
Also. Ja, exakt, so. Und sehe ich auch so. Und genau, es geht nicht darum, dass jetzt quasi Last of Us Hardcore-Fans jetzt nochmal was hingelegt bekommen, das auch richtig geil ist für sie.
Also ja,
ne, das ist ein bisschen, wäre ein bisschen vermessen. Ja, ich verstehe das ja auch irgendwie, wenn man dies dann doof findet, dass das dann passiert da und so. Aber ich glaube irgendwie, ich habe da irgendwie dann, wie gesagt, doch Hoffnung, dass die das irgendwie ganz gut machen. Und was ich da auch gesehen habe in der ersten Folge, hat mich irgendwie stark beeindruckt. Und ich war auch die ersten 10 Minuten, die Opening Scene, ohne zu spoilern, hat natürlich genau das ausgelöst, was, glaube ich, Ich muss die ganze Zeit an Game of Thrones denken und an diesen Moment, als Game of Thrones quasi ich auch so richtig drin war in Game of Thrones und es aber noch die Phase war, wo die Bücher schon geschrieben waren. Das heißt, du hattest so dieses Ding, dass du quasi, ich weiß noch damals, dass ich jeden Tag quasi nach der Folge online gegangen bin und dann so fette Reddit-Posts gelesen habe von Leuten, die Bücher gelesen haben und dann quasi erklären, okay, das ist gestern passiert. Und das ist das, was in den Büchern passiert ist. Also halt habe ich quasi immer so ein Catch-up gemacht für Serienschauer, wie ein Buchleser das quasi gerade betrachtet hat und was anders ist und was genauso war, ne? Also war super abgefahren. Und das ist da so ein bisschen ähnlich, ne? Also du fängst so an und du weißt genau, was passiert. Also ziemlich genau, was passiert. Und du hast die ganze Zeit so, fuck, Alter. Ich weiß noch genau, wie ich mich damals gefühlt habe. Und jetzt kommt es halt wieder. Ja. Bin mal gespannt, was passiert. So und das war aber hat aber gut funktioniert, ja. Also diese Autofahrt am Anfang, die schon sehr mich an Videospiele erinnert hat, irgendwie, das war schon gut gemacht.
Hey, und diese Intro, sorry, hat mich Obwohl ich ja wusste, was passiert, voll erwischt. Ich hab richtig losgeheult beim Gucken.
Ja, ja, ja. Ich war auch bei dem Opening war ich so, vor allem, weil ich wusste, was passiert. Also ja. War ich so, fuck allei. Ich hab gar keinen Bock drauf gerade irgendwie.
Es ist aber auch wirklich, also auch gerade diese Szene am Anfang, die ist so akkurat quasi umgesetzt. Und auch wenn ich das Spiel in- und auswendig kenne, das kriegt einen emotional jedes Mal, wenn man jetzt irgendwie nicht völlig abgestumpft ist im Innern.
Ja.
Das ist halt einfach sau gut gemacht und dann funktioniert das natürlich auch als Serie super gut.
Ja, voll.
Und ich finde es aber auch wirklich stark, weil es gibt viele Szenen, die 1:1 auch vom Dialog einfach Cutscenes sind, bloß halt in real nachgedreht.
Ja.
Und das hat so ein, also das hat man, finde ich, selten gesehen bei Videospieladaptionen. Und das macht es aber irgendwie, es hat auch nochmal eine ganz eigene Wirkung. Und ich finde es aber auch cool, dass so gewisse Sachen nochmal angepasst wurden, die das Spiel vielleicht damals, ich meine, das ist von 2013, glaube ich, ne? Damals irgendwie so ein bisschen, wo man gemerkt hat, da wollte Neil Druckmann offensichtlich in der Serie nochmal ein bisschen nachjustieren. So, ist vielleicht ein bisschen zu krasses Detail, aber Joel bekommt eine Uhr geschenkt und im Videospiel sagt er nicht Danke, weil er halt da noch so ein grumpy male Dad ist. Und in der Serie sagt er Danke. Und das sind so kleine Details, wo ich denke, es finde ich voll cool, dass da irgendwie noch mal so der Charakter noch mal so ein bisschen nachgeschärft wird. Und das fand ich super cool.
Ja, genau. Na gut, ich glaube, wir können es dabei belassen. Wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns. Vielleicht können wir am Ende der Staffel noch mal Resümee ziehen, wie sie es dann alles verkackt haben. Das ist Sauerei. Das sind die Eimer, hat er dann, ist das super unrealistisch, ey.
Dann lasst mal drüber reden, was wir gerade so hören, weil dann können wir vielleicht noch eine Serie empfehlen.
Du vielleicht?
Nein, du doch auch. Sei doch ehrlich.
Ich empfehle auch eine Serie. Aber ich empfehle noch eine ganz andere Serie. Aber auch
okay.
Paul, was hörst du gerade so?
Ich habe gehört, ich habe eine Serie geguckt auf Sky oder Wow, wie auch immer man an den Inhalt da rankommen möchte. Ist natürlich ein bisschen ungünstig, weil das bedeutet, man müsste irgendwie ein Abo dazu haben oder, weiß ich nicht, illegal downloaden. die Serie heißt The White Lotus und die hat mich ein bisschen kalt erwischt, weil ich die mit meiner Freundin angefangen habe zu gucken, weil wir so ein bisschen nicht wussten, was machen wir denn jetzt, und das klang vom Beschreibungstext auch erst nur so halb interessant. Aber die Serie ist fucking genial und ich glaube somit das Beste, was ich letztes Jahr gesehen habe, zumindest was so Serien angeht. Und in The White Lotus geht es um eine Hotelkette, die sich White Lotus nennt. Und in zwei Staffeln, die es da schon gibt, werden jeweils unterschiedliche Geschichten erzählt, auch mit einem unterschiedlichen Cast. Und was die ganz interessant machen, man erfährt immer gleich zum Anfang der Serie, dass jemand stirbt und auch, wie viele Personen sterben. Und dann gibt es so einen Cut und dann wird die Geschichte erzählt und man schaut sich diese Geschichte in diesem Hotel an, immer mit diesem Wissen, also es muss ja noch eskalieren.
Irgendwas
also
passiert noch.
Es passiert ja noch irgendwas. Und die Serie erzählt es aber auf eine Weise, dass du die ganze Zeit oder dass du eine sehr lange Zeit auch denkst, ja, aber also da wird ja jetzt niemand sterben. Es ist quasi so, in der Serie passiert gar nicht allzu viel, aber es wird auf so eine gute und interessante Art und Weise erzählt, dass es trotzdem spannend ist und du trotzdem am Ball bleibst. Und ich glaube, ein Mechanismus, wie sie es machen, ist, dass die sehr nah an den Charakteren sind. Also sehr nah an Charaktereigenschaften der einzelnen Charaktere auch. Und es ist fühlt sich an wie so eine menschliche Studie. Und es geht, ich habe auch im Nachhinein so für mich versucht festzustellen, dass es in beiden Staffeln um jeweils ein Hauptthema so geht. Und diese Themen werden sehr interessant bearbeitet. Es gibt eigentlich in jeder Folge einen so einen krass deepen Aha-Moment, wo so über das menschliche Wesen so eine Aussage getroffen wird. Und du sitzt dann so, okay, krass, fuck, ja. So, das stimmt. Oder halt, okay, das ist düster oder was.
Es ist halt eine von diesen Serien, wo quasi die richtig gut geschrieben sind und die auch richtig gut gespielt sind. und quasi Prestige, ne, wobei ich wollte gerade sagen, Prestige-Fernsehen par excellence nicht ganz, weil das Production Value ist auch hoch, aber es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt irgendwie da irgendwelche Schlachten passieren oder so, aber oder irgendwelche krasse Action passiert, aber es ist auf jeden Fall, und es ist auch so ein, ich weiß nicht, es ich habe auch so Succession-Vibes gehabt, weil du auch die Charaktere zu Großteil auch super unsympathisch findest.
Ja.
Aber du begeistert bist, wie gut diese Schauspieler das schaffen, dass diese Charaktere so extrem unsympathisch sind. So, das ist so ein bisschen das, was mich da immer immer wieder abgeholt hat. Und ja, ich glaube, die Serie ist auch hoch gelobt und wird viel prämiert. Ich glaube, wer Bock drauf hat, sollte sich das mal reinfahren.
Ja. Okay, und dann habe ich tatsächlich auch wirklich noch Musikempfehlungen beziehungsweise Hörempfehlungen. Ich möchte da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, ich möchte es aber trotzdem sagen, auch wenn es schon wieder eine Zeit lang her ist. Es gibt vielleicht, oder vielleicht wissen einige von euch, dass es den Podcast Hotel Matze gibt mit Matze Hilscher, der damals die Mitvergnügen-Plattform so ins Leben gerufen hat. Und in dem Podcast ist, im Hotel Matze-Podcast ist irgendwann mal vor, weiß ich nicht, 2 Monaten, 3 Monaten oder so, ist schon eine Weile her, eine Frau Ulrike Herrmann zu Gast gewesen. Und die ist Journalistin und die hat ein Buch geschrieben. Und in dem Buch geht es darum, wie sich die Weltwirtschaft in Zeiten der aktuellen Krisen, mit denen wir uns konfrontiert sehen, gestaltet und zukünftig gestalten kann oder zukünftig gestalten sollte, als dass man, und ich muss es jetzt einmal so hart formulieren, weil den Vibe hat sie mir auch vermittelt, als dass wir das irgendwie noch auf die Kette kriegen und nicht komplett im Chaos versinken. Der Podcast ist ziemlich düster, also wenn ihr gerade irgendwie keinen guten Tag oder keine gute Phase habt, ist es vielleicht keine unbedingte Empfehlung, würde ich ganz klar so sagen, weil die nimmt kein Blatt vor den Mund und ja, die verbindet so ein bisschen Klimakrise und wirtschaftliche Krise, erzählt ein bisschen was über den Ukraine-Krieg und die findet sehr klare und einfache Worte und das finde ich, zeichnet für mich den Podcast auch aus, also man lernt da, man kommt echt einen Schritt weiter, aber man wird jetzt nicht froher damit. Das muss man sich schon irgendwie bewusst sein.
Also ist trotzdem, also trotzdem eine Empfehlung. Du hast mir ja auch Ulrike Herrmann also auch empfohlen und die war auch schon bei Thilo Jung und ist auch gern gesehener Gast in vielen Talkshows. Und Ulrike Herrmann ist gerade so ein bisschen dabei, den Leuten in Deutschland und Europa den Zahn zu ziehen, dass die Zukunft, die Probleme der Zukunft und die Krisen der Zukunft stemmbar sind, kombiniert mit wirtschaftlichem Wachstum. Und wenn es wirtschaftlichen Wachstum nicht gibt oder sogar wirtschaftliches Schrumpfen geben muss, dann bedeutet es halt so ein bisschen, okay, krass, das ist ein bisschen weniger, als wir aktuell haben. Aber sie ist, ich mag die auch total gern. Also mag die gern insofern, dass ich finde, dass sie das auch quasi sehr gut und sehr klar erklären kann. Was ihre Meinung ist und was ihre Theorie ist, quasi, was passieren muss und ihre Empfehlung ist. Also kann man sich gut mal reinfahren. Wenn man so Last of Us geschaut hat und danach zerstört ist, hört man sich so ein bisschen zur Aufmunterung noch. Hast du noch irgendwas, das man seine guten Laune verbringt? Oder ist
also ich habe noch auch ein bisschen Musik mitgebracht. Ah, und zwar, ich bin gerade dabei, mich in Black Metal reinzufinden.
Oh ja, das ist ja ein Genre für gute Laune bekannt.
Und da habe ich keine Empfehlung mitgebracht, sondern einen Aufruf an alle 7 Hörer da draußen.
Yes.
Wenn ihr coole Black Metal Bands kennt, schickt mir die. Und dann empfehle ich noch das neue oder das neueste. Ich habe mir das teilweise aufgeschrieben, Alter, vor, was weiß ich, 4 Monaten oder so, das tut mir leid. Das ist geil. Nicht alles, geil. Das ist teilweise nicht brandaktuell, aber und zwar habe ich das Pain Remains Album von Lorna Shore mir aufgeschrieben, das möchte ich empfehlen, weil das auch fies und düster ist und
auch die, Laune
auf die quasi. Presse geht, genau, auch gute Laune-Musik. Und ich habe mir einen Künstler aufgeschrieben und ein Album, was ich jetzt schon wieder gegen das neueste Album ausgetauscht habe. So lange war ich nicht mehr im Podcast dabei, okay, aber ich möchte auf die Empfehlung nicht verzichten. Und zwar der Hamburger Rapper Tom Hengst. Da kann man jetzt bei dem Namen erstmal denken, was man will, aber der Typ hat's echt richtig drauf. Und die seine neueste Veröffentlichung heißt Goldrausch EP. Und der hat die Fähigkeit, eigentlich einen eher alten Stil, so boombappigen Rap-Stil, auf moderne Beats zu packen. Mhm. Aber auch auf moderne Beats, wo man schon hört, wo so ein bisschen sein Gusto herkommt. Mhm. Der macht super interessante Musik und der ist echt technisch krass begabt und ich glaube, der wird mal richtig groß. Natürlich. Sag ich jetzt einfach so.
Krass, ey.
Ich bin ein krasser Fan.
Paul approved.
Ja. Das ist es. Ich bin fertig. Danke.
Nice, danke dafür. Louis, hast du auch was mitgebracht oder wie sieht es bei dir aus?
Ich habe auch was mitgebracht.
Ja, schieß mal los, ey.
Ich mache gleich ein gute Laune-Content weit.
Yay! Ich habe da auch gute Laune am Start, fast nur.
Und zwar möchte ich ein Videospiel empfehlen, das mich Ende letzten Jahres doch sehr geflasht und beschäftigt hat. Und zwar A Plague Tale Requiem. Das ist die Fortsetzung eines von Plague Tale. Gab es einen ersten Teil, schon liegt etwas länger zurück. Und da geht das spielt im Mittelalter in Frankreich und es geht im Prinzip, also es spielt zu Zeiten der Pest und es geht um eine Beziehung zwischen Bruder und Schwester. Der Bruder ist krank, ist ein kleines Kind und sie ist so 14, 16, würde ich denken. Und einher geht mit dieser Krankheit irgendwie, dass der Bruder Ratten kontrollieren kann. Also es ist ein wiederkehrendes Thema. Ist sehr fantastisch gemacht, also wirklich Fantasy-Content. Und der erste Teil war da wirklich sein normales Action-Abenteuer.
Ja.
Mit viel Schleichpassagen und jetzt vielleicht in der Story noch nicht so besonders herausragend. Hat das alles ziemlich offen gelassen und der Nachfolger kam da vielleicht ein bisschen überraschend. Hat aber ganz extrem in der Story was getan. Und es ist richtig, richtig düster geworden. Es ist ein, es ist vielleicht keine Werbung für das Spiel, aber es ist für mich das trostloseste und mieseste und depressivste Spiel, das ich seit langem gespielt habe.
Cool.
Also wirklich, dieses Spiel erdrückt jede Hoffnung im Keim, ja, oder ja doch so, und immer wenn du denkst, jetzt wird alles gut, wird es eigentlich nur noch beschissener. Und das Krasse ist aber, das macht extrem was mit dir und der Hauptfigur und den Hauptfigurinnen auch, und das das hat ganz schön gesessen, war dadurch aber auch sehr, sehr besonders und fand ich sehr, 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 sehr gut dadurch.
Okay, krass.
Also wenn ihr mal voll Bock habt, euch richtig kaputt machen zu lassen von dem Videospiel, dann spielt ersten, also ihr müsst den ersten sollte man gespielt haben, sonst checkt man gar nicht, worum es geht.
Okay.
Drückt euch den ersten und dann den zweiten und dann seid ihr erstmal fertig.
Dann sind wir schlecht gelaunt.
Genau. Dann guckt Last of Us und Black Metal dabei.
Ja,
und ähnlich gute Laune gibt's bei einem Album, was ich momentan sehr gerne höre, weil ich es ja verpasst habe Anfang des Jahres, weil ich nicht regelmäßig mein Spotify checke. Aber ich finde das Album sehr, sehr stark, ist Schwerer Verlauf von Audio 88. Höre ich wirklich.
Auch wirklich gute Laune. Mann, ey!
Hör ich momentan wirklich sehr, sehr gerne, weil es, wenn mich mal was abfuckt, höre ich einfach Audio und dann sagt er alles, was ich denke. Geiles Teil, gefällt mir voll gut.
Okay.
Jetzt gebe ich dir das Wort, Johannes.
Dann fange ich mal an mit einer Serie, die ich auch geschaut habe. Und zwar habe ich auf Disney Plus die Serie namens Andor geschaut. Und ich bin, das ist eine Star Wars Serie, muss man jetzt gar mal sozusagen. Und ich habe mit Star Wars nicht so wahnsinnig viel mehr am Hut, beziehungsweise hatte ich nie so wahnsinnig viel am Hut bin auch nicht so in diesem neuen Star Wars Universum drin. Aber diese Serie habe ich von Leuten aus dem Internet, die wirklich, deren Meinung ich sehr schätze, auf eine Art und Weise passioniert empfohlen bekommen, dass ich dachte, naja gut, was hast du denn zu verlieren, guckst du halt mal rein. ich muss sagen, dass wahrscheinlich, obwohl ich White Lotus, ich habe White Lotus auch dieses Jahr geschaut, aber also ich habe White Lotus literally am 31.12. angefangen. ich würde sagen, Andor ist wahrscheinlich die Serie, die ich am besten fand letztes Jahr. Es ist extrem, und leider muss ich auch wieder Worte wenden, die ihr schon verwendet habt. Das ist alles sehr nicht düster, aber gnadenlose Serie, die sich im Grunde damit beschäftigt, wie echte Menschen, die unter dem Star Wars Imperium leben, damit klarkommen, dass sie unter dem Star Wars Imperium leben. Mhm. Und das Star Wars Imperium ist im Grunde ein faschistischer Staat. Im Grunde, also es ist genau das, es ist nichts anderes, ja. Das ist schon echt gut. Das kombiniert mit wirklich Liebe zum Detail, guten Charakteren, guten Schauspielern und ganz wenig von dem cheesy, no offense, cheesy Star Wars, die Macht ist da und wird euch den Weg leiten und Jedis und du musst nur deine Wut musst du bloß diese ganze ESO-Religion-Scheiße, die da irgendwie obendrauf gehört, so diese ganze Yoda-Kack irgendwie, so du darfst nicht sauer sein, weil die all deine Eltern umgebracht haben. Ja, das ist, weil das bringt dich auf die böse Seite, sondern so einfach reale Menschen haben reale Probleme und versuchen einfach in dieser Welt klarzukommen, und das kombiniert mit so ein bisschen Spy-Movie, Heist-Movie Kombination und am Schluss einfach ein emotionales Finale, wo ich auch quasi da saß und mir die Tränen runtergelaufen sind, weil fuck, Alter, das ist einfach krass. Und das war nicht die erste Staffel und es kommt, geht weiter und das ist eine sehr gute Serie. Also wenn ihr irgendwas mit Star Wars anfangen könnt und Bock habt auf geilen Shit und ihr, also wenn ihr vor allem mit Sci-Fi was anfangen könnt und aber nicht so High Sci-Fi, sondern so realer Sci-Fi, sei euch diese Serie stärkstens empfohlen. Das zu Andor.
Stimme ich dir zu, Johannes.
Hast du auch gesehen?
Ja, das ist großartig. Absolut. War geil, wirklich, also wirklich, das ist ja immer so ein bisschen schwierig bei sowas, aber es ist wirklich der beste Star Wars Content seit langem.
Absolut. Ja. Und das ist natürlich auch irgendwie, also es gibt Leute, die finden es halt blöd, dass die viel reden. Und finden es geil, dass bei Mandalorian ist ein Baby Yoda und der schießt. So, ja. Wenn das ist, was du gern sehen willst, ist es ja auch kein Problem. Aber ich finde es auch quasi, ich frage mich, wie das bei Disney durchgerutscht ist, dass sie die Serie gemacht haben, ob die verstanden haben, was sie da eigentlich gemacht haben. Also es ist wirklich echt ein bisschen crazy shit. Aber gut, das zu Andor. Dann habe ich noch, ich habe jetzt meine weiteren Empfehlungen durchgeschaut und ich glaube, ich kann ein bisschen die Drehung weg von deprimierend und irgendwie emotional zu vielleicht pissed off und Spaß dabei schieben. Und zwar habe ich noch zwei Bands, die ich empfehlen kann, mit jeweils den latest Singles. Das eine ist die Hardcore-Band Zulu. Mit dem Namen, mit dem Song Where I'm From. Die haben ein ganz geiles Video, das so ein bisschen, ich glaube, A Tribe Called Quest inspiriert ist. Und das sind ein paar so junge Menschen, die am Anfang ihrer erfolgreichen Hardcore-Musikkarriere sind einmal gut gelaunt und kannst du gut zuschauen, wie die pissed off Hardcore-Mucke machen. Und das andere ist eine Band namens Buggin, B-U-G-G-I-N. Die haben den Song Attitude und das ist auch quasi so ein klassischer, schöner Two-Step-Hardcore-Song. Aber auch von so Pissed Off Kids aus, was weiß ich, Chicago, die irgendwie 16 oder 17 sind und jetzt gerade den Van voll gepackt haben und jetzt irgendwo durch Amerika touren und den Hardcore-Punkrock-Traum leben. Nice. Und das
und Padding machen.
Wahrscheinlich auch das, ehrlich gesagt. Also die beiden kann ich nochmal so oben drauf empfehlen. Und damit sind meine Empfehlungen für heute vorbei. Eure Empfehlungen haben wir schon gehört. Und traditionell würde ich sagen, leuchtet es das Ende dieses Podcasts ein. Was sagt ihr dazu?
Oui.
Oui.
Dann würde ich sagen, Paul, vielen Dank, dass du dabei warst. War schön mit dir.
Na klar, sichi.
Hoffentlich nochmal bald wieder.
Ich gebe mir Mühe.
Luis, passt auf dich auf. Schön, dass du da warst.
Vergesst nicht alle da draußen, euch zu liebkosen.
Genau. Genau. Und sagt auch mal zu eurem Partner, dass er sexy ist.
Ja.
Genau. Aber ernst. Und schaut, was passiert. Das war 1024, Folge 153 meines Wissens.
Krass.
Passt auf euch auf, lasst euch nicht anquatschen. Peace.